AfD-Kandidat Denis Nikolajczyk hat am Sonntag mehr Personalstimmen geholt als jeder CDU-Kandidat. Mehr als der hessische Kultusminister Armin Schwarz. Die AfD zieht mit 13 Sitzen in den Kreistag ein und verdreifacht damit ihr Ergebnis von 2021. Was das für das Waldecker Land bedeutet und was die Wählerinnen und Wähler dabei über sich selbst erzählt haben, das klären wir in dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Und ja, es bewegt sich einiges im Waldecker Land. Du hörst nämlich gerade Folge 42 vom 17. März 26 und wir hatten Kommunalwahl. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Diese Folge ist eine Sonderausgabe, der direkte Anschluss an Folge 41. Da habe ich die Analyse der Wahlprogramme aller 8 Parteien angestellt. Und den gewohnten Wochenüberblick, den gibt's ab der nächsten regulären Woche wieder. Los geht's. Fangen wir mal mit dem Rahmen an. Am Sonntag, dem 15. März 2026, haben nach dem Stand von Montagnachmittag, wo ich gerade aufnehme, 57.836 Waldeckerinnen und Waldecker ihre Stimme abgegeben. Wahlberechtigt waren 123.755 Menschen in den bereits ausgezählten Bezirken. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von aktuell 46,73%. Ich weise jetzt mal ausdrücklich darauf hin, diese Zahlen basieren auf 255 von 297 Wahlbezirken. Das endgültige Ergebnis kann also noch abweichen. Es gibt einige Ausreicher, die möchte ich gleich nennen. Aber zuerst mein Kollege Thomas Korber, der hat für die WLZ das Auswählen in Korbach begleitet. Und ich darf hier einige seiner Beobachtungen mal kurz einfließen lassen. In Korbach waren an dem Sonntag mehr als 300 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in 35 Wahlvorständen im Einsatz. Ehrenamtlich. Am Sonntag. Bis in den Abend. Für unsere Demokratie. Das Trendergebnis für die Kreisstadt war bereits um 19.49 Uhr ausgezählt. Wahlleiter Carsten Fahrland, der seit 2005 diese Urnengänge organisiert, der nannte das schlicht viele Hände, schnelles Ende. Und am Montag dann folgten rund 110 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Dreierteams die Einzelstimmen auszählten. Wer kumuliert und panaschiert hatte, also Stimmen einzeln vergeben oder auf mehrere Kandidaten aus verschiedenen Listen verteilt. Diese Fleißarbeit ist das Fundament jeden kommunalen Wahlergebnisses. Und übrigens, etwa 4.300 Briefwahlunterlagen wurden vor dem 15. März in Korbach verschickt. Das ist zwar fast 2.000 weniger als in Corona-Zeiten, aber das Niveau bleibt hoch. Wer seine Stimme in Ruhe vergeben möchte, der tut das anscheinend lieber am Küchentisch. Zurück zu den Ausreißern bei der Wahlbeteiligung. Der beeindruckendste Wert, wie ich finde, kommt aus dem kleinen Willinger Ortsteil Hemmichhausen. Dort lag die Wahlbeteiligung bei 76,4%. Und dabei ist noch Folgendes zu beachten. Die Briefwähler werden dabei nicht mitgezählt. Im Briefwahlbezirk für Hemmichhausen wurden weniger als 30 Stimmen abgegeben. Die mussten aus Gründen des Wahlgeheimnisses laut Bundeswahlordnung in dem anderen Wahllokal ausgezählt werden. Konkret in Böhmichhausen. Das klingt bürokratisch, aber es zeigt, in Hemmichhausen war an diesem Sonntag fast jeder, der wählen darf, auch tatsächlich wählen gegangen. Das ist kein Selbstläufer, das ist gelebte, schöne Demokratie. Die Ergebnisse. Kommen wir mal zu den Parteien und Ergebnissen. Ich nenne die Zahlen und ordne sie kurz ein. Die CDU bleibt mit 30% und 21 Sitzen klar stärkste Kraft im Kreistag. Das ist stabil. Kein großer Verlust, kein großer Triumph. Für eine Mehrheit braucht die CDU weiterhin Partner, davon gleich mehr. Die SPD landet bei knapp 21% und 15 Sitzen. Das sind leichte Verluste gegenüber 2021, aber die Sozialdemokraten bleiben Nummer 2. Die Grünen verlieren und kommen auf etwa 10% und 7 Sitze. Das sind 2 Sitze weniger als 2021. Der Trend ist nicht neu, der setzt sich schon seit längeren Wahlen bundesweit fort. Die Freien Wähler halten sich mit 11% und 8 Sitzen stabil. Die FDP kommt auf gut 5% und 4 Sitze. Die Linke zieht mit knapp über 3% und 2 Sitzen ein. Und neu dabei die Basis mit 0,64% und aktuell, wo ich das aufnehme, einem Sitz. Und dann ist da die AfD. 18,15%. 13 Sitze. Das ist eine Verdreifachung gegenüber der letzten Kreistagswahl 2021, als die AfD noch rund bei 5 Sitzen lag. Und ich möchte dieser Zahl ein bisschen Fleisch geben, denn die Prozentzahl allein erzählt nicht die ganze Geschichte. Schauen wir auf die einzelnen Gemeinden. In Heiner Kloster stieg die AfD vom 5,3% auf 33. Das ist ein Zuwachs von fast 28 Prozentpunkten in einer einzigen Legislaturperiode. In Edertal von 7 auf 26. In Burgwald von 6 auf 26. In Diemelstadt von 4 auf 23%. Selbst in Korbach, dem politisch heterogensten Ort im Landkreis, stieg die AfD von 6 auf 18%. Und das ist kein statistisches Rauschen. Das ist eine politische Verschiebung. Und ich möchte diese Entwicklung kurz, es sei mir gegönnt, politiktheoretisch einordnen. Denn ich glaube, das hilft beim Verständnis, was hier eigentlich passiert ist. Es gibt in der Politikwissenschaft eine klassische Unterscheidung zwischen zwei Typen von Wahlverhalten. Da ist erstens das sogenannte Protestwählen. Man wählt eine Partei nicht, weil man ihr Programm gut findet, sondern weil man den etablierten Parteien einen Denkzettel verpassen möchte. Das ist launisch, das ist instabil, öfters mal einmalig. Und da ist zweitens das, was Politologen als ideologische Neuausrichtung oder jetzt Fremdwort Cleavage-Verschiebung beschreiben. Ein Begriff, der auf den norwegischen Politikwissenschaftler, und jetzt hoffe ich, spreche es richtig aus, Stein Rokkan zurückgeht. Rokkan hat in den 1960er Jahren beschrieben, wie gesellschaftliche Konfliktlinien, zum Beispiel Stadt gegen Land, Arbeit gegen Kapital, über Jahrzehnte hinweg die Parteienlandschaft strukturieren. Und wenn sich diese Konfliktlinie verschieben, dann folgen dem auch die Wähler. Was in Waldeck-Frankenberg passiert ist und was ich nicht mit Sicherheit beantworten kann, aber diskutieren möchte, erleben wir hier Protest oder erleben wir den Beginn einer dauerhaften Neuausrichtung? Die Zahlen allein sagen das nicht, aber ein Indikator kann helfen, diesen Unterschied zu verstehen und der kommt aus den Personalstimmen und ist sehr aufschlussreich. Die größte Überraschung. Bei der Kreistagswahl gibt man nicht eine Stimme ab, sondern 71. Man kann kumulieren, also einer Person bis zu 3 Stimmen geben, und panaschieren, also Stimmen aus verschiedenen Parteilisten kombinieren. Das ist ein System, das dem Wählerwillen sehr viel Spielraum gibt. Und dieser Spielraum wurde auch in unterschiedlichem Maße genutzt. Die Personenstimmen liegen jetzt vor und sie erzählen eine Geschichte. Der Kandidat mit den meisten Personalstimmen im gesamten Landkreis ist nicht Armin Schwarz von der CDU. Schwarz ist hessischer Kultusminister, stand auf Listenplatz 2 in der CDU-Liste und holte 23.809 Stimmen. Das ist eine eindrucksvolle Zahl. Aber der Spitzenreiter heißt Dennis Nikolajczyk. Er stand auf Listenplatz 1 der AfD und er holte 28.930 Personalstimmen. Das sind fast 5.000 mehr als ein Kultusminister. Schauen wir auf die Zahlen etwas genauer. Die AfD-Kandidaten liegen alle eng beieinander. Nikolajczyk mit 28.930, Brandt 28.714, Ginder 28.691. Dann nach Kandidat 11 ein plötzlicher Einbruch auf knapp unter 20.000. Das sieht auf den ersten Blick nach koordinierten, disziplinierten Kumulieren aus, muss es aber nicht sein. Es kann auch Arithmetik sein. Die AfD hatte 30 Kandidaten auf der Liste. 71 Stimmen geteilt durch 30 ergibt, jeder Kandidat bekommt mindestens 2 Stimmen und die ersten 11 bekommen eine dritte. Wer oben einfach ein Kreuz in der Parteikopfleiste gemacht hat, hat dieses Muster automatisch erzeugt. Das System hat die Stimmen verteilt, nicht der Wähler. Was das bedeutet? Die allermeisten AfD-Wähler haben eher nicht kumuliert, nicht panaschiert. Sie haben das Einfachste gemacht, ein Kreuz oben und fertig. Das steht in starkem Kontrast zu CDU, SPD und FDP-Wählern, wo die Spanne zwischen ersten und letzten Sitzträger deutlich größer ist, weil dort aktiv einzelne Kandidaten bevorzugt wurden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das liegt ja nicht an mir, das zu entscheiden. Aber es ist politisch relevant, diesen Unterschied zu benennen. Jetzt kommt noch eine entscheidende Frage. Ist das jetzt Protest oder ist das etwas Dauerhaftes? Und das will ich ehrlich beantworten und ehrlich bedeutet hier, ich weiß es nicht. Die Daten, die wir haben, reichen nicht aus, um das abschließend zu entscheiden. Aber ich kann die Argumente auf beiden Seiten benennen und dann dich selber entscheiden lassen. Was gegen eine reine Protestwahl spricht. Die AfD-Zuwächse ziehen sich konsistent durch den gesamten Landkreis, durch kleine Dörfer, Kleinstädte, die Mittelzentren, durch unterschiedliche wirtschaftliche Lagen. Haina, Edertal, Burgwald, Diemelstadt, Korbach, überall dasselbe Muster. Und die gleiche Größenordnung. Von 5 Sitzen auf 13, von 5-7% auf 18% kreisweit. Protestwahlen tendieren dazu, eher volatiler und geografisch ungleichmäßiger zu sein. Was wir hier sehen, ist flächendeckend und konsistent. Aber es gibt auch Argumente auf der anderen Seite und die sollte man hier nicht verschweigen. Erstens, und das ist aktuell nicht ganz klar, ist also nur eine Hypothese, weil noch nicht alle Ergebnisse vorliegen, die Wahlbeteiligung ist eher gesunken, nicht gestiegen. Wenn eine neue politische Bewegung wirklich eine gefestigte, überzeugte Wählerschaft mobilisiert hätte, würde man erwarten, dass mehr Menschen zur Wahl gehen und nicht weniger. Der Rückgang deutet darauf hin, dass ein Teil der bisherigen Wähler anderer Parteien schlicht zu Hause geblieben ist. Zweitens. Die AfD-Kandidaten haben lokal kaum Akzente gesetzt, die über das Bundesprogramm hinausgehen. Kein einziger AfD-Kandidat wurde durch den Wählerwillen auf der Liste nach oben verschoben. Kein Listensprung, kein lokales Gesicht, das besonders herausgehoben wurde. Bei einer gefestigten lokalen Bewegung würde man das erwarten, bei einer Protestwahl eher nicht. Was in Waldeck-Frankenberg passiert ist, passiert gleichzeitig in Sachsen, in Bayern, in Brandenburg und in Niedersachsen. Wenn ein Phänomen überall gleichzeitig auftritt, ist die lokale Erklärung, also bei uns strukturelle Konfliktlinien im Waldecker Land, möglicherweise weniger entscheidend als der bundesweite Effekt. Die Politikwissenschaftler Pippa Norris und der Soziologe Ronald Engelhardt haben in ihrem Buch Cultural Backlash von 2019 eine neue gesellschaftliche Konfliktlinie beschrieben. Kosmopoliten gegen Kommunitaristen. Auf der einen Seite Menschen, die Offenheit, Mobilität und kulturelle Vielfalt als Gewinn sehen. Auf der anderen Seite Menschen, die Zugehörigkeit, Heimat und Stabilität priorisieren. Ihr Argument ist nicht, dass Rechtspopulismus Protest ist, sondern dass er die politische Repräsentation einer tatsächlich vorhandenen gesellschaftlichen Gruppe ist, die sich von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlt. Waldeck-Frankenberg ist strukturell eine der ländlichen Regionen Hessens. Wenig Fluktuation, historisch gewachsene Gemeinschaften, wirtschaftlich abhängig von wenigen großen Arbeitgebern. Ob das erklärt, was wir am Sonntag gesehen haben, oder ob es vor allem ein Echo des bundesweiten Trends ist, kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, das Ergebnis ist zu groß und zu gleichmäßig, um es wegzureden. Ob es bleibt, wird die nächste Wahl zeigen. Und das ist keine Ausweichformulierung, das ist die ehrliche Antwort auf eine Frage, die die Politikwissenschaft selbst noch nicht abschließend beantwortet hat. Wer kam weiter als geplant? Und jetzt möchte ich was tun, das ich schon mal angekündigt habe. Ich vergleiche die Listennummern der Parteien mit den tatsächlichen Personalstimmen. Wen haben die Wählerinnen und Wähler höher gewählt, als die Partei es vorgesehen hatte? Und fangen wir mal mit der CDU an. Timo Hartmann stand auf Listenplatz 1, der prominenteste Platz, den eine Partei vergeben kann. Hartmann ist CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, Unternehmer aus Frankenberg. In den Personalstimmen kam er jedoch auf Platz 5 der CDU-Kandidaten. Armin Schwarz, Claudia Ravensburg, Karl-Friedrich Frese und Jan-Wilhelm Pohlmann lagen alle vor ihm. Die Wählerinnen und Wähler haben also das interne Parteiranking an der Spitze korrigiert. Das ist jetzt keine Katastrophe für Hartmann, er hat ja trotzdem Mandat. Aber es ist eine klare Botschaft. Der Kultusminister und andere bekannte Kandidaten wurden bevorzugt. Und weitaus interessanter ist noch, was weiter unten in der CDU-Liste passiert ist. Henning Scheele stand auf Listenplatz 43 von 71, also so gegen Ende. Und er hat trotzdem einen Sitz geholt mit 16.693 Personalstimmen. Warum? Weil Scheele Bürgermeister der Stadt Lichtenfels ist. Lokale Bekanntheit, lokale Arbeit, lokale Netzwerke. Das ist das Schöne am Kumulieren und Panaschieren. Man kann jemanden retten, der auf der Liste eigentlich keine Chance hatte. Die Wählerinnen und Wähler in Lichtenfels und Umgebung haben ihrem Bürgermeister das Mandat gegeben. Quer durch die Listenlogik ihrer eigenen Partei. Bei der SPD ist der interessanteste Sprung folgender. Katharina Kappelhoff stand auf Listenplatz 3. In den Personalstimmen kommt sie jetzt auf Platz 2 mit 14.876 Stimmen und liegt damit aktuell vor Ralf Guthal, der auf Listenplatz 2 stand und 13.850 Stimmen holte, also ungefähr 1.000 weniger. Die Wählerinnen und Wähler haben also die Listennummern 2 und 3 vertauscht. Ein ähnliches Muster gibt es auch bei den Freien Wählern. Ute Moldenhauer stand auf Listenplatz 4 und kam in den Personalstimmen auf Platz 3. Sie überholte Ralf Schmidt, der eigentlich auf Listenplatz 3 stand. Bei der FDP, Friederike Becker stand auf Listenplatz 3, kam in den Personalstimmen auf Platz 2, knapp vor Bastian Belz, der auf der 2 stand. Und bei den Grünen, Peter Kospig stand auf 4 und überholte in den Personalstimmen Ursula Müller, Listenplatz 3. Und das Muster fällt ein wenig auf. Teilweise wurden Frauen von den Wählerinnen und Wählern auf höhere Plätze gehoben, als die Parteien sie platziert hatten. Das ist ja kein Zufall, das ist eine Aussage. Die Überraschung. Und ich möchte kurz darauf eingehen, was die Auszählung am Montag, also die der Einzelstimmen, gegenüber den Trendergebnissen vom Sonntagabend verändert hat. Das ist nämlich nicht ganz trivial. In Diemelsee zum Beispiel, das haben wir heute auch auf dem Titel der WLZ, da sah der Trend am Sonntagabend noch die SPD vorn. Im Ergebnis, was mir dann vorlag, wurde klar, die CDU ist Stärkekraft mit 30,23%. Das ist eine Trendkorrektur, die nicht durch einen Rechenfehler entstand, sondern durch das Wesen dieser Wahl. Wer am Sonntag nur sein Listenkreuz gesetzt hat, wurde am Abend ausgezählt. Wer kumuliert und panaschiert hat, musste bis Montag warten. In Willingen war die Verschiebung noch deutlicher. Am Sonntagabend schien die SPD mit 25,9% noch zweitstärkste Kraft, die FDP bei 18% abgestürzt. Im Endergebnis tauschten die beiden. Die FDP landet bei 26%, die SPD bei 20,4%. Das war für Insider keine totale Überraschung, denn 2021 hatte die FDP bereits deutlich zugelegt und die SPD verloren. Und in Korbach zeigte sich ein strukturelles Muster, das ich aufschlussreich fand. Wer CDU wählt, wählt eher die Partei als die Kandidaten. Das Trendergebnis mit den Listenkreuzen sah die CDU 2,8 Prozentpunkte weiter vorn als das Endergebnis. Anders gesagt, beim Kumulieren und Panaschieren, also bei den persönlichen Entscheidungen, die du so treffen kannst, da haben die Korbacherinnen und Korbacher überdurchschnittlich oft andere Parteien dann bevorzugt. Grüne, FDP und die Korbacher Bürgerliste profitierten. Für SPD, Freie Wähler und Linke gab es keine nennenswerten Verschiebungen in die eine oder andere Richtung. Ich möchte mal kurz in die Kreisstadt zoomen. Denn Korbach liefert in seinen Wahlbezirken ein kleines Röntgenbild über das reine Ergebnis hinaus. Korbach hat 35 Wahlbezirke. Wenn man sie einzeln durchschaut, sieht man drei völlig verschiedene Städte, die gleichzeitig existieren. Fangen wir mit dem auffälligsten Befund an. Die Briefwahlbezirke. In Korbach gibt es 6 davon. Wer dort seinen Stimmzettel zu Hause ausfüllt und per Post weggeschickt hat, der wählte die AfD im Schnitt mit rund 9%. Wer am Sonntag persönlich ins Wahllokal gegangen ist, wählte die AfD mit rund 26%. Das ist fast ein dreifacher Unterschied. Dieselbe Stadt, dieselbe Wahl, aber ein völlig anderes Ergebnis. Je nachdem, ob man früh per Brief oder am Sonntag an der Urne gewählt hat. Was steckt dahinter? 2 Erklärungen liegen nahe und ich kann sie aus den Zahlen nicht sauber trennen. Erstens die demografische. Briefwähler sind im Schnitt älter, sesshafter, sozial etablierter. Eine Gruppe, die schon immer weniger AfD-affin war. Zweitens die psychologische. Wer früh per Brief wählt, hat länger nachgedacht. Wer am Sonntag ins Wahllokal geht, entscheidet vielleicht spontaner. Das würde auf einen höheren Anteil an Kurzentschlossenen im AfD-Lager hindeuten. Und beides kann gleichzeitig wahr sein. Zu den Stadtbezirken selbst. Die Louis-Peter-Schule liegt in einem Quartier mit sozialem Wohnungsbau, einkommensschwächerer Bevölkerung, weniger akademischem Milieu. Wahlbezirk 13. Die AfD kommt dort auf 42%. Wahlbezirk 14. Die AfD kommt auf knapp 50%. Fast jede zweite Stimme. Die CDU liegt bei 10-14%, die FDP im Bezirk 14 bei 0,4%, praktisch nicht existent. Das ist das, was Politikwissenschaftler Left-Behind-Geografie nennen. Stadtteile, in denen Menschen leben, die vom wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahrzehnte wenig gespürt haben, die sich von den etablierten Parteien nicht repräsentiert fühlen und die in der AfD eine Stimme für ihre Frustration gefunden haben. Norris und Ingelhardt haben genau diese Gruppe beschrieben, nicht primär die Landbevölkerung, sondern die urbanen Verlierer des wirtschaftlichen Wandels. Und jetzt kommt der Befund, der das gängige Bild ein wenig korrigiert. Man hört oft, die AfD ist eine Partei der ländlichen Abgehängten. In Korbach stimmt das nicht. Die Dörfer rund um Korbach sind noch CDU-Land. Eppe, CDU 51%, AfD 20%. Hillershausen, CDU knapp 50%, AfD 13%. Helmscheid, CDU 48%, AfD 15%. Das sind die traditionellen Bauerndörfer und dort hält die CDU noch deutlich stand. Die AfD-Hochburgen in der Korbacher Gemarkung sind nicht die Dörfer, sie sind bestimmte Stadtquartiere. Und dann gibt es noch diese dritte Stadt. Das Bürgerhaus liegt in der Altstadt im Innenstadtbereich. Dort sind die Grünen bei über 21%, die Linken bei 10% und die AfD deutlich unter dem Stadtschnitt. Das ist das akademische, urbane, kosmopolitische Korbach in einem einzigen Wahlbezirk. Drei Städte also in einer. Der Altstadtbürger, der Briefwähler, der Bewohner des sozialen Wohnungsbaus. Sie alle haben am Sonntag gewählt und sie haben völlig unterschiedlich gewählt. Das ist kein Korbacher Phänomen. Das ist das Grundmuster westlicher Demokratien im Jahr 2026. Aber es ist besonders deutlich sichtbar, wenn man die 35 Wahlbezirke einer mittelgroßen Kreisstadt einzeln durchschaut. In Folge 41 habe ich 5 zentrale Streitthemen aus den Wahlprogrammen herausgearbeitet und jetzt mache ich mal kurz den Check. Was bedeuten die neuen Mehrheiten für genau diese Themen? Zur Erinnerung, für eine Mehrheit im Kreistag braucht man 36 von 71 Sitzen. Die CDU hat 21, sie braucht also Partner. Die Rechnung ist einfach. CDU und SPD kommen zusammen auf genau 36 Sitze aktuell. Auch dünn. CDU, Freie Wähler und Grüne ebenfalls 36. Bequemer wird es mit CDU, SPD und Freien Wählern. 44 Sitze. Und die AfD? CDU und AfD kommen zusammen auf nur 34 Sitze. Das reicht nicht mal für eine Mehrheit zu zweit. Eine CDU-AfD-Koalition ist also nicht nur von den Aussagen der Vertreter, sondern auch rein rechnerisch schon ausgeschlossen. Erstes Thema, Krankenhausfusion. Die Fusion der Standorte in Korbach und Frankenberg war das Megathema der vergangenen Legislaturperiode. Die Beschlüsse wurden im Dezember einstimmig gefasst. Beide tragenden Parteien, CDU und SPD, sind im neuen Kreistag weiterhin dominant. Die Grünen, die mehr Bürger beteiligen wollten, verlieren Sitze, aber sie waren ja auch nie Gegner der Fusion, sondern wollten den Prozess nur ein wenig transparenter gestalten. Die AfD war skeptisch, hat aber keine eigene Mehrheit. Mein Urteil, die Krankenhausfusion ist stabil. Es gibt keine neue politische Kraft im Kreistag, die die Macht hat, das zu stoppen. Zweites Thema, Windenergie. 25 neue Windräder wurden zuletzt im Landkreis genehmigt. Die Frage war, wird der neue Kreistag diesen Kurs beschleunigen oder abbremsen? Das Ergebnis gibt darauf eine klare Antwort. Die Grünen, die für schnelleren Ausbau waren, verlieren Sitze. Die AfD, die gegen weiteren Ausbau ist, gewinnt massiv. CDU und Freie Wähler, beide für mehr Bürgerbeteiligung, größere Abstände, also so eher bremsende Kräfte, bleiben stabil. Mein Urteil, neue Windkraftprojekte werden politisch zumindest schwieriger. Die bereits genehmigten Anlagen sind nicht gefährdet, aber neue Anträge wird es in diesem Kreistag schwerer haben als im alten. Das dritte Thema, der Wolf. Der Wolf ist im Waldecker Land ja kein abstraktes Thema, sondern konkrete Realität. CDU, FDP, Freie Wähler und AfD standen für härtere Regulierung bis hin zum Abschluss. SPD und Grüne für Schutz mit kontrollierten Ausnahmen. Der neue Kreistag stärkt die regulierungsfreundliche Seite erheblich. AfD, CDU und Freie Wähler zusammen hätten eine klare Mehrheit für eine härtere Wolfspolitik, theoretisch. Das hat Auswirkungen auf die Haltung des Landkreises bei Stellungnahmen, an die Landesregierung, auf den Druck im Bundesrat, auf die praktische Politik vor Ort. Mein Urteil, wer Schafe hält oder betroffener Landwirt ist, der dürfte das als Verschiebung zu seinen Gunsten wahrnehmen. Wer den Wolf schützen möchte, der hat im neuen Kreistag allerdings weniger Verbündete. Viertes Thema, ÖPNV. Busverbindungen im ländlichen Raum sind strukturell unterfinanziert, das weiß jeder, der mal abends unterwegs war. Alle Parteien haben Verbesserungen versprochen, die Frage war immer nur, wer zahlt und wie ambitioniert ist man. SPD und Grüne, die ambitioniertere Pläne hatten, verlieren. Die AfD, die eher auf das eigene Auto setzt, und CDU mit pragmatischen Bürgerbuslösungen werden stärker. Mein Urteil, große Investitionen in den ÖPNV werden schwieriger. Was realistisch bleibt, sind Bürgerbuslösungen, flexible Angebote, Ergänzungen um Rand. Wer auf echte Taktverdichtung gehofft hat, der dürfte wohl eher enttäuscht werden. Das fünfte Thema, Green Trails. Das Tourismusprojekt Green Trails, Rad- und Wanderinfrastruktur mit Fördermitteln für das Waldecker Land, das war im Wahlkampf präsent. CDU und Freie Wähler haben es unterstützt, AfD und die Basis haben es kritisch gesehen. Die Zahlen, CDU und Freie Wähler bleiben stabil. Die Kritiker haben keine eigene Mehrheit. Das Projekt hat weiterhin eine parlamentarische Unterstützung. Mein Urteil, die Green Trails bleiben stabil. Und ja, an dieser Stelle, gegen Ende, kommt immer auch eine gute Nachricht. Und ich lasse dich auch nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal nicht aus einer Gemeinde, sie kommt aus dem Ergebnis. Schau dir die Personalstimmen an. Bei CDU, SPD, Freien Wählern, FDP und Grünen haben die Wählerinnen und Wähler Frauen auf höhere Plätze gewählt, als die Parteien sie platziert hatten. Katharina Kappelhoff bei der SPD von 3 auf 2. Ute Moldenhau bei den Freien Wählern von 4 auf 3. Friederike Becker bei der FDP von 3 auf 2. Claudia Ravensburg bei der CDU von 3 auf 2. Das ist kein Zufall. Das ist ein Muster, das sich durch mehrere Parteien zieht. Die Wählerinnen und Wähler im Waldecker Land haben das, was die Parteien entschieden haben, aktiv korrigiert. Und zwar systematisch zugunsten von Frauen. Das sagt etwas Gutes über unsere Demokratie. Das Kumulieren und Panaschieren ist kein bürokratisches Detail. Es ist ein Werkzeug. Und die Menschen hier im Waldecker Land nutzen es. Sie wählen nicht einfach die Liste, sie machen sich Gedanken, wem sie ihre Stimme persönlich geben wollen. Und viele haben dabei entschieden, diese Frau gehört weiter nach oben. Und das war es mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de. Der Link ist in den Shownotes. Was jetzt kommt? Der neue Kreistag muss sich konstituieren, Fraktionsvorsitzende werden gewählt, Ausschüsse besetzt, Mehrheiten sondiert. Für Landrat Jürgen van der Horst wird es nicht einfacher. Der neue Kreistag ist politisch zerklüfteter als der alte und die AfD-Fraktion mit 13 Sitzen wird eine lautstarke und inhaltlich klare Opposition sein. Die entscheidende Frage wird sein, mit wem koaliert die CDU oder wer mit wem. Wir werden in den nächsten Wochen berichten, wie sich das entwickelt und wir werden dranbleiben. Und wir schauen auch darauf, was aus den Wahlversprechen wird. Wenn du eine andere Einschätzung hast, wenn ich was falsch eingeordnet habe oder wenn du aus deiner Gemeinde was weißt, das ich nicht weiß, dann melde dich. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 7372 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Und ja, die letzte Folge, Folge 41, war eine sensationell gut abgerufene Folge. Da freue ich mich tierisch drüber. Es gab auch Feedback dazu. Ich habe sie nicht in diese Folge gepackt. Wir gehen bei der nächsten Folge 43 drauf ein. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter. Und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.